SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Am 26. September haben wir die Wahl. Bei wem und welcher Partei machen wir unsere Kreuzchen? Und da stellt sich für alle, denen Klimaschutz wichtig ist, die Frage, welche Partei will eigentlich was fürs Klima? Wie stark ist in den einzelnen Wahlprogrammen der Klimaschutz verortet? Reicht das aus? Und sind die Pläne überhaupt realistisch? Diese und mehr Fragen wollen wir heute klären. Ich sage ganz kurz, hallo Werner.
Hallo Tobi.
Und ich freue mich sehr, sagen zu dürfen, hallo Professor Dr. Niklas Höhne.
Hallo.
Herr Höhne, Sie sind Experte für Klimapolitik und Mitbegründer des New Climate Institute und haben sich die Wahlprogramme der großen Parteien vermutlich ganz genau angeschaut. Ist denn Klimaschutz in der Stärke, wie wir ihn bräuchten, Ihrer Meinung nach wählbar?
Ja, ich glaube, alle Wahlprogramme sagen jedenfalls, dass sie das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Also auf dem Papier jedenfalls ist die Intention da. Aber ich glaube, die Wahlprogramme unterscheiden sich sehr in dem Ansatz, ob das dann auch tatsächlich passiert und auch passieren kann. Und ja, da ist noch großer Unterschied zwischen den einzelnen Wahlprogrammen.
Sehen Sie denn irgendwo sichergestellt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten? Ist das so konkret da in einem oder anderen Programm schon verankert?
Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Einmal ist das 1,5-Grad-Ziel ja ein globales Ziel.
Klar, der deutsche Beitrag
dazu. Und das muss irgendwie runtergebrochen werden. Ne? Also das ist immer schwierig. Und es kommt aus meiner Sicht auf zwei Dinge an. Das eine ist die Zielsetzung. Sind die Ziele, die da drin sind, überhaupt, kommen die irgendwie nah an 1,5 Grad ran? Und da würde ich sagen, bei den Grünen und bei den Linken würde ich schon sagen, das kommt in die Richtung. Selbst bei der FDP, die sagt, dass sie es erreichen will. Aber das ist nicht alles, sondern man muss ja auch gucken, was sind da für Maßnahmen dahinter? Können denn die tatsächlich umsetzen und können die dann auch diese Zielsetzung erreichen? Und da hätte ich Fragezeichen, da würde ich quasi nur bei den Grünen sagen, dass das tatsächlich möglich ist.
Interessant, dass Sie die Grünen nennen. Jetzt wollte ich eigentlich mit Ihnen die Parteien durchgehen. Und wenn ich so drauf schaue, habe ich mich gefragt, sind die Linken eigentlich nicht die wahren Grünen, wenn ich das Wahlprogramm lese?
Auf den ersten Blick ja. Also wenn wir uns mal nur die Zielsetzung angucken.
Klimaneutral dann, bis 2030.
Genau. 2035.
Ja. 2035, also ja. Schneller als alle anderen. Sie wollen auch bis 2030 am meisten reduzieren, noch mehr als die Grünen. Und haben sozusagen den schnellsten Fahrplan.
Ja, und vor allem, es ist für mich so eine Art sozial-ökologischer Systemwechsel, nennen Sie sie auch selber, den Sie vorantreiben wollen. Ich finde auch total krass, also Kurzstreckenflüge, das wurde ja mit den Grünen diskutiert, die haben in ihrem Wahlprogramm nichts mehr von einem Verbot. Die Linken sagen ja, unter 500 Kilometer wird verboten, Strom- und Wärmeproduktion in die öffentliche Hand. Also da bin ich jetzt schon gespannt auf Ihre Argumente fürs grüne Wahlprogramm.
Ja, also nochmal, die Zielsetzung ist wirklich gut. Sie haben ja die übernommen, die Fridays for Future auch gefordert hat und das haben die Grünen ja nicht. Die Grünen haben sich eben nicht festgelegt, wann sie klimaneutral sein sollen. Das ist so, aber man kann zum einen sehen, dass da tatsächlich auch wirklich ambitionierte Maßnahmen drin sind, ne? Also Mobilitätsgarantie für alle, also der öffentliche Nahverkehr auszubauen, Ende des Verbrennungsmotors 2030, das machen die Grünen auch. Aber ein großes Manko ist im Prinzip bei den Linken, finde ich, dass sie auf eine Art von politischem Instrument setzen und das andere ablehnen. Also sie setzen sehr auf Staat, sie wollen regulieren und fördern, sie lehnen aber eigentlich die CO2-Bepreisung ab. Und die ist aus meiner Sicht schon eigentlich ein wichtiges Instrument in dem Mix. Ganz wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich reduzieren und wirklich alles versuchen. Und wenn man das so ein wichtiges Instrument einfach weglässt, dann ist es ja eigentlich eine Möglichkeit, die man da vorbeiziehen lässt, um
das
tatsächlich ambitioniert zu
reduzieren. Das klingt so ein bisschen nach Klimaschutz per Ordre de Mufti.
Ja, weil ich gerade noch sagen wollte, der Emissionshandel wird ja deshalb bei den Linken rausgestrichen, weil er wenig wirksam sei. Sie gehen halt auf Vorgaben für Konzerne. Ist das dann der falsche Weg?
Ich glaube, wir sind so spät dran mit dem Klimaschutz, dass wir einfach alles machen müssen, was wir kennen. Und da würde ich auf dem aufbauen, was wir schon haben. Wir haben ein Emissionshandelssystem in der EU. Die Vorgängerregierung hat einen CO2-Preis auch für Gebäude und Transport eingeführt. Das jetzt alles wieder rückwärts zu drehen, da haben wir einfach gar keine Zeit für. Also das würde ich erhalten und weiter ausbauen. Und wenn man eben bei der Politik ist es ja so ein bisschen so, wir wissen nicht ganz genau, wie welche Maßnahmen funktionieren. Und dadurch, dass wir so wahnsinnig spät dran sind, müssen wir einfach alles ausprobieren und alles vorantreiben, damit tatsächlich auch die Emissionen senken.
Finde ich einen wichtigen Satz. Wir wissen nicht so ganz genau, wie welche Maßnahme wirkt. Also wir müssen es ausprobieren. Glaube ich, muss man mal an der Stelle festhalten. Für mich klingt das linke Programm auch so ein bisschen nach dem Motto, die großen Energiekonzerne sind schuld und die müssen was tun und du, Bürger, darfst nicht beschädigt werden bei all dem Spiel. Das ist so hart am Populismus lang.
Ja, aber ist jetzt, ja, ob es Populismus ist oder nicht, es ist auf alle Fälle mehr so die Denke, von die man von der Linken auch erwarten würde. Ne? Also es ist eben eine Partei, die eben mehr auf Staat setzt und weniger auf den Markt. Mhm. Und deshalb eben alles, was vorgeschlagen wird, sind staatliche Dinge, also staatliche Investitionen, staatliche Förderprogramme, kein Markt. Was ich auch interessant fand, war, dass an einigen Stellen die Förderung gebunden wird an staatlichen Einfluss. Also Industrieunternehmen zum Beispiel haben Zugang zu Förderung in Richtung ökologischem Wandel, aber im Gegenzug sollen sie Eigentumanteile an die öffentliche Hand abgeben. Das ist eine interessante Idee, eben ganz klar eine linke politische Idee. Aber ich nehme an, dass andere Parteien sowas radikal wahrscheinlich ablehnen würden.
Das genaue Gegenteil wäre ja jetzt das Programm der FDP, die nämlich beim Klimaschutz eigentlich ganz klar auf Markt setzt und sagt, wir wollen den Emissionshandel und eigentlich wollen wir ansonsten gar nichts mehr.
Ja, das finde ich sehr interessant, wenn man beide nebeneinander legt. Das ist wirklich komplett das Gegenteil. Ja? Also die Linke will 100% Staat und die FDP will gar keinen Staat mehr und nur noch Markt. Also der CO2-Preis soll es richten. Alle anderen Fördermechanismen werden abgeschafft. Die brauchen wir nicht auf Sicht der FDP und der Markt macht's. Das ist, ich glaube,
ist das nicht bestechend?
Einer Marktwirtschaft ja auch kompatibel.
Ich glaube schon. Es ist im Wahlkampf natürlich bestechen, ist super einfach. Ja? Das Problem ist aber, dass Klimaschutz ist nicht super einfach und ist auch nicht so ideal, wie man sich das immer vorstellt oder wie es im Wirtschaftswissenschaftstextbuch steht. Denn es funktioniert nicht. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Ein CO2-Preis alleine kann diese Transformation nicht hervorrufen. Gutes Beispiel ist immer die erneuerbaren Energien. Die sind eben nicht durch einen CO2-Preis so günstig geworden wie jetzt, sondern durch eine ganz gezielte, sehr direkte Förderung. Damit so eine Technologie, die am Anfang super teuer war, eben deutlich gefördert ist dadurch sehr viel günstiger geworden.
Jetzt redet ihr die ganze Zeit vom Emissionshandel, aber die FDP hat auch noch das zweite Ass im Ärmel. Klimaneutralität wird ja geschafft durch neue Technologien. So, und da möchte ich immer einhaken, weil sie ganz oft auf Technologie gehen. Hört sich das einfach nur gut an, weil ich als FDP-Wähler sagen kann, ich kann ja eigentlich so weitermachen. Wenn es ein bisschen teurer wird durch den CO2-Preis, kann ich es mir leisten und am Ende rettet es die Technologie. Gibt es denn so viel Technologie, dass wir das hinkriegen?
Ja, Technologie wird leider oft als Argument genutzt, alles auf die Zukunft zu verschieben. Wenn man sagt, wir setzen auf technologische Entwicklungen, dann heißt das oft, ja, vielleicht kommt die dann übermorgen. Wir haben aber keine Zeit mehr dafür. Wir müssen jetzt sofort die Technologie umsetzen, die wir haben. Im Transportbereich ist das ganz klar. Da sagt die FDP, oh, wir müssen technologieoffen sein. Die CDU sagt das auch. Also Elektromobilität ist es vielleicht nicht nur, sondern vielleicht auch andere Technologien wie synthetische Kraftstoffe und so weiter. Aber für solche Schlenker haben wir einfach strikt keine Zeit mehr. Und wenn diese Technologieoffenheit dann dazu führt, dass man zum Beispiel die Ladeinfrastruktur nicht ausbaut, weil man sagt, ja, das wäre ja nur eine Technologie, dann ist das sicherlich hinderlich, das Argument Technologieoffenheit immer wieder vorzuhalten.
Ich habe aber trotzdem zum CO2-Preis noch mal eine Frage, weil das so zentral bei der FDP auch drin ist. Wo müssten denn CO2-Preise liegen oder hingehen, wenn sie eine so starke Lenkungswirkung entfalten sollten, dass man wirklich Klimaneutralität in absehbarer Zeit, also bis 2045, sagen die meisten, die FDP bis spätestens 2050 dann auch erreichen kann?
Ja, da ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass ein CO2-Preis unterschiedlich wirkt in unterschiedlichen Sektoren. Der Vorschlag hier ist, den genau selben CO2-Preis überall zu haben und dann hofft man, dass es funktioniert. Das wird aber nicht funktionieren, denn in einigen Sektoren passiert bei einem niedrigen CO2-Preis schon mal was und bei anderen Sektoren muss der sehr, sehr hoch sein.
Konkret
im Stromsektor, CO2-Preis von 35 Euro, da werden Kohlekraftwerke wahrscheinlich abgeschaltet, weil sie sich dann einfach nicht mehr rechnen. Ja, die Kohle ist teurer im Einkauf und die CO2-Preise zusammen sind teurer als das, was man für den Strom bekommen kann. Dann bei 35 Euro wird schon abgeschaltet. Wenn man 35 Euro auf den Benzinpreis aufschlägt, dann sind das gerade mal 6 Cent. Da passiert wahrscheinlich noch nicht viel, also auf null Emissionen kommen wir dann nicht. Keiner würde wegen 6 Cent auf ein Elektroauto umsteigen, wenn das deutlich teurer ist. Also das sind ganz unterschiedliche Reaktionen auf diese Preise zu erwarten.
Das heißt, dann würde man beim Energiesektor möglicherweise ein Gap kriegen, weil die Kohle zwar abgeschaltet wird, aber nichts anderes so schnell nachkommen kann, muss man ja auch fairerweise sagen. Und im Verkehr würde man das beobachten, was man die ganze Zeit beobachtet, nämlich gar nichts in Sachen Klimaschutz.
Genau, und deswegen ist diese große Gefahr bei diesem Vorschlag, einen CO2-Preis auf alles und alles andere, alle anderen Regulierungen abzuschaffen, ist eben genau das, dass am Ende überhaupt kein Klimaschutz rauskommt, weil er eben nicht so hoch ist, wie er eigentlich überall sein müsste, um diese Transformation voranzutreiben. Das ist die große Gefahr bei diesem ja sehr einfach aussehenden Modell, ein CO2-Preis auf alles.
So, wir gehen zu den Grünen. Die wollen bis 2030 70% der Emissionen gegenüber 1990 einsparen. Umweltinteressensverbände sagen aber, das reicht doch gar nicht. Warum ist es aber für Sie das beste Modell, Herr Höhne?
Ja, wir hatten schon vorher gesagt, die Zielsetzung, da ist in der Tat, da könnten die Grünen noch besser werden. Also das Ziel bis 2030, das ist schon ambitionierter als das, was SPD und CDU haben, aber das auch noch am unteren Rand, müsste eigentlich auch noch ein bisschen besser werden. Und nach 2030 wird die Grüne Partei sehr unklar. Also sie hat zum Beispiel nicht gesagt, wie viel Gesamtemissionen Deutschland noch bis zum Ende des oder Mitte des Jahrhunderts ausstoßen sollte. Das ist sehr wichtig, dieses Budget, also die gesamten Emissionen von heute bis zur Mitte des Jahrhunderts. Das ist eine wichtige Größe und da haben sie sich nicht festgelegt. Da ist Besserungsbedarf. Aber, wie gesagt, auf der Habenseite würde ich sagen, die Grünen haben das ja bestdurchdachte Programm. Die haben wirklich sehr viel sich Gedanken gemacht über die Einzelmaßnahmen, haben die einzelnen Sektoren durchdrungen und haben eigentlich, wenn man das liest, die meisten Details, wie sie genau die Transformation umsetzen wollen. Und dieses ja, mehr Detail, mehr Durchdachtheit im Programm gibt einem mehr Sicherheit, dass das tatsächlich am Ende dann auch zu Klimaschutz führt. Also Ziele alleine reichen ja nicht aus, man muss es ja dann auch umsetzen.
Ja, man muss es umsetzen, im Zweifel in einer Koalition, weil keine Partei wird es alleine können. Insofern sind Wahlprogramme natürlich immer nur ein Ausschnitt dessen, was man wirklich erwarten darf. Das sollten wir an der Stelle mal dazu sagen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich, und die werden dann ja wahrscheinlich auch aus strategischen Gründen in eine bestimmte Richtung formuliert, damit man das dann in Koalitionsverhandlungen auch umsetzen kann. Ne?
Und bei den Grünen ist natürlich Klimaschutz auch Core und sie müssen bei dem Sektor besonders konkret sein.
Mhm. Ja, finde ich jetzt auch nicht verwunderlich. Ne? Also wenn die Grünen nicht das konkreteste Programm hätten, dann wäre was falsch.
Bewerten Sie das denn gut oder schlecht, dass man ein Klimaschutzministerium vorschlägt, das alle Gesetze blockieren kann, die nicht mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar sind? Das ist ja schon auch ein radikaler Weg. Ist es ein guter Weg und der richtige?
Also was ich sehr gut finde, und da ist sich die Literatur auch einig, dass Klimaschutz nur mit vereinten Kräften geht. Ja? Also alle müssen an einem Strang ziehen. Alle, es muss in eine Richtung gehen. Es muss in der gesamten Regierung, in allen Ministerien in Richtung Klimaschutz gehen. Wenn da die Ministerien gegeneinander arbeiten, dann funktioniert das nicht. Ich finde es sehr interessant, dass Joe Biden in seinem Vorgehen das tatsächlich versucht umzusetzen in den verschiedenen Ministerien. Er nennt das All of Government. Also überall in der Regierung ist Klimaschutz ein wichtiges Thema. So, das ist sehr wichtig. Ob man das jetzt, wie die Grünen es vorschlagen, mit einem grünen Ministerium macht oder nicht, kann man, muss man aber nicht. Ich glaube, da ist so ein bisschen auch Wahlkampf und ja sozusagen Strategie für die Koalitionsverhandlungen drin. Denn derjenige, der ein solches Ministerium hätte, hätte dann natürlich etwas mehr Macht in einer Koalition. Vielleicht ist das ein Hintergrund, weswegen das gemacht worden ist. Ich weiß es nicht. Aber der Grundsatz, dass eben Klimaschutz nicht eine Sache ist von einem Ministerium, sondern von der Regierung insgesamt.
Okay, gehen wir mal in Richtung soziale Gerechtigkeit und damit meine ich noch gar nicht mal die SPD. Ich habe immer das Gefühl, dass die Klimapolitik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das, was da ansteht, ja auch echt Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten. Und den Grünen wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass ihr Wahlprogramm nicht unbedingt soziale Gerechtigkeit beinhaltet. Jetzt gibt's ja einen sozialen Ausgleich. Sie schlagen ein Energiegeld pro Kopf vor an die Bürger. 75 Euro pro Kopf ist ja im Gespräch. Und ja, als Ausgleich für das Teurerwerden zum Beispiel von Benzin durch den CO2-Preis. Ist das ausreichend für soziale Gerechtigkeit?
Ja, es ist auf alle Fälle besser als das, was die CDU vorschlägt. Die SPD ist noch nicht ganz klar, ob sie auch so ein Bürgergeld wollen oder nicht. Auf alle Fälle ist es unbedingt nötig. Also, wenn die CO2-Preise steigen, wird Energie teurer. Die ärmere Bevölkerung wird dadurch immer überproportional belastet, weil sie einen größeren Anteil des Einkommens für Energie ausgibt. Und das muss man kompensieren. Also es ist eben so, wenn man wirklich gute Klimapolitik machen will, dann muss zum Beispiel der Benzinpreis steigen. Das muss passieren, weil wir müssen weg vom Benzin und Diesel, wir müssen hin zu Alternativen. Das muss passieren. Und gleichzeitig muss man dann aber auch sozial ausgleichen. Und ja, der Vorschlag, das pro Kopf zurückzuverteilen, ist einer, der auch in der wissenschaftlichen Literatur sehr gut bewertet wird, weil eben dort die eher ärmere Bevölkerung, weil sie weniger Energie verbraucht und deswegen weniger einzahlt in das Modell als der Durchschnitt. Am Ende, weil jeder den Durchschnitt zurückbekommt, bekommt eben die ärmere Bevölkerung mehr Geld zurück, als sie einzahlt. Und das ist im Prinzip eine gute Möglichkeit, diesen sozialen Ausgleich hinzubekommen.
Da sollten wir dazu sagen, dass das auch die FDP im Übrigen fordert. Die fordert ja auch eine Klimadividende, die pro Kopf berechnet wird. Also insofern.
Genau, das ist sehr interessant, finde ich auch. Also die FDP sieht das eben als Teil, dass das auch nötig ist, als sozialer Ausgleich.
So, jetzt sind wir beim Sozialen. Scholz packt's an, ist der Slogan der SPD. Ich möchte übrigens sagen, also wer hätte das mal gedacht, die SPD hat einen krassen Sprung nach vorne gemacht, ist nach der letzten Umfrage von Forsa vom 24.8. mit 23% aktuell als stärkste Kraft betitelt. Wie gut packt denn Scholz den Klimaschutz an?
Ja, also jetzt im Vergleich zu den anderen, da ist einmal das Problem mit ein bisschen der fehlenden Ambition, also die Koalition, CDU und SPD haben ja ihr Klimaschutzziel erhöht, ne? Also 2030, es wird jetzt mehr gemacht und Klimaneutralität kommt 2045.
Das ist doch ein mächtiger Schritt gewesen.
Das ist ein mächtiger Schritt, sehr gut, kam aber nicht ganz freiwillig, ne? Also er kam, weil er vom Bundesverfassungsgericht beordert wurde und dann, okay, dann wurde also es gemacht.
Das glaube ich nach wie vor nicht, dass es am Bundesverfassungsgericht gelegen hat. Es hat ganz wesentlich an der EU gelegen. Die wussten ja, dass die EU ihr Ziel verschärfen wird und dass sie in der Folge das sowieso verschärfen müssen. Das Verfassungsgericht hätte man abreiten können mit Zahlen, die irgendwann in der Zukunft spielen.
Also beides hat vielleicht reingespielt, ob das eine oder das andere ausschlaggebend war, weiß man nicht. Also der Druck ist gestiegen, das Ziel zu erhöhen, das ist passiert und sehr schnell und das war überraschend, das ist schon mal positiv. Aber auch das ist, wenn man wirklich guckt, ob das 1,5 Grad kompatibel ist, muss man sagen, da müsste eigentlich noch mehr passieren. Also das reicht eigentlich nicht aus. Mhm. Und der zweite Punkt ist, das war die Zielsetzung, was sind denn die Maßnahmen, um das zu erreichen? Und da muss man schon sagen, da gibt es eben Lücken und Inkonsistenzen im Paket. Einer, der viel besprochen wird, ist natürlich der Kohleausstieg 2038, an der auch die SPD festhält. Im Programm selbst sind noch keine klaren Ausbauziele für Erneuerbare drin. Man hat sich nicht durchringen können für einen höheren CO2-Preis. Der soziale Ausgleich wird bisher nur diskutiert, ist noch nicht ganz klar, ob der passiert. Insofern sind da so ein paar Inkonsistenzen drin, die es noch nicht ganz wirklich zu einem sehr guten Klimaschutzprogramm machen.
Ich frage mich bei diesem Kohleausstieg, der ja auch in allen Programmen eine Rolle spielt und auch in der Rezeption eine Rolle spielt, ob das wirklich ein Thema ist, was man singulär angucken kann. Denn der Kohleausstieg ist für 2038 spätestens verhandelt. Es ist ja nicht zwingend so, dass Kohle verbrannt werden muss bis 2038. Sie haben das vorhin schon gesagt. Wenn der CO2-Preis steigt, ist Kohle eigentlich relativ schnell unattraktiv. Und auch in einem FDP-Programm könnte der Ausstieg sehr viel früher als 2038 kommen, ohne dass das im Programm genannt ist. Also was soll diese Fixierung auf ein staatlich festgelegtes Datum, halte ich im Übrigen sowieso für schwierig, weil wir ohnehin schon sehr viel Kompensation zahlen müssen für diesen Ausstieg. Eine Vorverlegung von Staatswegen würde ja nur irrsinnig viel Geld kosten.
Ja, so ist es, aber hier kommen wir dann eben in den Wahlkampf. Ne? Also ich glaube, sowohl der SPD als auch der CDU und auch der FDP ist klar, dass wenn es einen CO2-Preis von dem jetzigen Niveau gibt, dann wird die Kohle vor 2038 abgeschaltet, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Ich glaube, das ist allen klar. Ich glaube aber, einige Parteien, eben CDU und SPD, halten trotzdem an diesem Datum fest, weil es eben ein ausverhandeltes Element ist, um den Regionen dort Sicherheit zu geben. Aber ich glaube, da stimme ich Ihnen zu, Herrn Eckert, dass die Kohle wahrscheinlich, wenn alles so bleibt wie bisher, früher abgeschaltet wird.
Aber dann ist doch die Festlegung eines früheren Kohleausstiegs in ein Parteiprogramm eigentlich Fishing for Compliments, aber völlig unnötig. Also machen da die Grünen wiederum und die Linken nicht Show?
Ja, ich finde es aber auch interessant, dass CDU und SPD da immer gegenhalten und sagen, wir setzen uns aber nicht für ein früheres Datum ein. Ne? Also da findet eben schon eine Diskussion statt. Das eine ist, die einen fordern es natürlich, aber die anderen rücken auch nicht von dem Datum 2038 ab.
Aber wenn man 2030 umsetzen wollte als staatlichen Zwang, es wäre im Prinzip eine sehr teure, ineffiziente Lösung, oder?
Das stimmt, je nachdem, wie man es umsetzt. Also das ist immer die Frage der Umsetzung. Ja, grundsätzlich ist wahrscheinlich, dass allein über den CO2-Preis, das wird im Rahmen des EU-Emissionshandels ja geregelt, das von alleine passieren wird und nur noch sehr, sehr wenig Kohle im System sein wird, auch nach 2030.
So, bei der SPD haben Sie gesagt, gibt es nicht hinreichend Maßnahmen. Eine habe ich gelesen und die findet sich auch bei der Union und bei der FDP wieder. Und ich frage mich, wo kommt denn das auf einmal her? Die SPD sagt, Leitmarkt für Wasserstofftechnologie soll Deutschland werden. Die Union sagt, Deutschland soll Wasserstoffland Nummer 1 werden. Und die FDP möchte auch die Wasserstofftechnologie ausbauen, und zwar blauen, grünen, türkisen Wasserstoff und wie viele Farben es auch dazu gibt. Wo kommt denn das auf einmal her?
Ja, das ist, ich glaube, zum Teil auch so ein bisschen diese Idee der Zukunft, dass man in der Zukunft eine Lösung hat, die uns weiterhilft. Also zum einen müssen wir natürlich alles machen, damit wir die jetzigen Technologien umsetzen und Emissionen reduzieren. Das ist wichtig. Langfristig brauchen wir schon Wasserstoff als Speichermedium zum Beispiel oder für ganz bestimmte industrielle Anwendungen. Aber das wird nicht das Riesenprogramm werden. Wir brauchen es schon, aber nicht in den großen Mengen. Und es darf auch nicht dazu führen, dass wir Zeit verplempern und die Dinge, die wir jetzt schon machen könnten, nicht tun. Insofern kann man es sehen als ja, zukünftige Entwicklung einer Industrie, weil langfristig die gesamte Welt auch Wasserstoff braucht. Man kann es sozusagen als Industrieförderung sehen. Das ist gut. Aber es darf nicht dazu führen, dass andere Dinge deswegen aufgeschoben werden. Mhm. Und was ich auch schwierig finde und was sowohl CDU, SPD als auch die FDP nicht ausgeschlossen haben, ist, Wasserstoff aus fossilen Energieträgern herzustellen. Das würde ich als kritisch ansehen, denn dafür haben wir eigentlich keine Zeit. Wir müssen eben Wasserstoff, wenn überhaupt, eben aus erneuerbaren Energien herstellen. Und das aus fossilen Energieträgern herzustellen, verlängert eigentlich nur die Lebenszeit der fossilen und das ist dann wieder kontraproduktiv.
Von einem konkreten Plan nochmal der SPD, nämlich ein Tempolimit, das fordern auch die Grünen und die Linken. Gehen wir jetzt mal zur Union, die ist gegen ein Tempolimit. Wie ist denn dieses Wahlprogramm aus Ihrer Sicht zu bewerten?
Ja, es ist ähnlich wie die SPD, nur noch ein kleines bisschen weniger klimafreundlich. Also auch die CDU hat ja ungefähr dieselbe Zielsetzung, haben sie ja gemeinsam beschlossen und davon rückt das Parteiprogramm auch nicht ab. Aber die Maßnahmen enthalten noch mehr Inkonsistenzen als die SPD. Zum einen eben diese Technologieoffenheit im Verkehr, kein Tempolimit. Da steht explizit drin, neue Flüssiggasterminals und Förderung des Luftverkehrs. Das sind im Prinzip kontraproduktive Maßnahmen, die gegen den Klimaschutz sind und eher klimaschädlich sind, als das voranzutreiben. Also da muss man sagen, da sind ein paar Dinge drin, da würde man sagen, nee, das ist jetzt aber keine wirklich gute Klimapolitik.
Kann man auch sagen, die CDU hat die meiste Erfahrung, was man den Menschen zumuten kann, weil sie am längsten regiert und ist deswegen ein bisschen vorsichtiger?
Ja, man kann sowohl bei der CDU als auch bei der SPD sehen, dass sie versuchen, irgendwie verschiedene Dinge auszugleichen. Also niemand so richtig auf die Füße zu treten, um alle irgendwie mitzunehmen. Also die Förderung des Luftverkehrs zum Beispiel, da gibt es bestimmt Interessensgruppen, die man damit wieder einbeziehen will. Das geht aber leider beim Klimaschutz nicht. Also Klimaschutz, wir sind so spät dran, wir müssen reduzieren und dabei wird man Leuten auf die Füße treten. Und dann muss man das offen aussprechen und sagen, meinetwegen, der Benzinpreis wird höher, aber man kümmert sich um den sozialen Ausgleich und versucht eben dadurch die Leute mitzunehmen. Zu sagen, der Benzinpreis wird nicht höher und wir kriegen trotzdem unsere Klimaschutzziele hin, das ist leider nicht ehrlich und das ja, finde ich sehr schade, dass das leider im Wahlkampf sehr oft passiert.
10% würden nach der neuesten Forsa-Umfrage die AfD wählen. Die AfD stellt den menschengemachten Klimawandel in Frage, möchte dem Klimawandel aber auch gleichzeitig positiv begegnen. Herr Höhne, Ihre Einschätzung?
Ja, ich glaube, da müssen wir uns nicht lange mit aufhalten. Ich glaube, wer die AfD wählt, der wählt die Klimakatastrophe. Wenn man jetzt noch nicht verstanden hat, dass die Klimakatastrophe real ist und ein wirkliches Phänomen ist, dann ist es sehr schwierig, in einen konstruktiven Dialog einzutreten.
Also, dass wir es kurz gesagt haben, die AfD ist für die Abschaffung der CO2-Besteuerung. Sie möchte aus dem Klimaschutzabkommen von Paris aussteigen. Sie lehnt den EU-Green Deal ab. Braun- und Steinkohle gehören in den Energiemix. Der Flugverkehr soll gestärkt werden, die Luftverkehrssteuer abgeschafft werden. Jetzt ist aber eine Sache, die da drin steht, die Klimaneutralität und den Umbau der Gesellschaft bezeichnet die AfD als Bedrohung der Freiheit. Und ich frage Sie, ist denn dieser enorme Umbau, den wir da vorhaben, in einer Demokratie in der Geschwindigkeit überhaupt möglich?
Ja, also einmal, dieser Umbau ist nötig und er wäre sehr, sehr schnell im Vergleich zu vorherigen Umbauten, die wir hinbekommen haben. Also das ist eine enorme Herausforderung. Ja, das ist eine Jahrhundertaufgabe, die wir in 10, 20 Jahren hinbekommen müssen. Also das ist enorm schwierig. Das heißt aber nicht, dass sie unmöglich ist. Ich finde es sehr wichtig zu betonen, dass wir, wenn wir es wirklich wollen, sehr schnell handeln können und signifikant Dinge anders machen können, als wir sie vorher gemacht haben. Ich glaube, die Corona-Krise hat gezeigt, dass wenn wir uns akut bedroht fühlen, dann sind wir als Gesellschaft bereit, gewisse Dinge zu tun, von denen wir dachten, dass sie unmöglich wären. Und so ist es, ich denke, beim Klimaschutz auch. Man muss einfach realisieren, wir sind in einer Notfallsituation und wir müssen Notfallmaßnahmen umsetzen, um noch diese Trendwende hinzubekommen. Und da muss man werben dafür, dass die Gesellschaft das eben mitmacht. Das Argument mit der Freiheit ist so ein bisschen anderes, finde ich. Also man kann auch sagen, die Menschen verlieren ihre Freiheit über die Schäden des Klimawandels. Also die Menschen im Ahrtal, die jetzt sehr betroffen sind vom Klimawandel, die würden sicherlich sagen, sie sind ihrer Freiheit beraubt worden, dadurch, dass eben wir zu wenig Klimaschutz gemacht haben. Die zukünftigen Generationen werden argumentieren, dass sie ihrer Freiheit beraubt sind, wenn wir zu wenig tun. Die müssen mehr Emissionen reduzieren. Also das mit der Freiheit ist eine eher komplexere Angelegenheit.
Und diese Argumentation stützt ja auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil. Es hat ja ausdrücklich die Freiheit kommender Generationen als gleichwertig bezeichnet.
Genau, das war der Punkt, auf dem das Bundesverfassungsgericht argumentiert hat, in der Tat.
So, gibt es denn noch eine kleine Partei, die wir nicht besprochen haben, die es vielleicht besser macht oder die genug macht, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten im Wahlprogramm?
Ist mir jetzt nicht bekannt, kann aber sein. Also ich habe nicht alle gescannt. Es ist eine riesige Herausforderung, vor der alle Parteien stehen und alle Schwierigkeiten haben, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
Um das nochmal vielleicht zusammenzufassen, wir haben jetzt versucht zu analysieren, wenn man unterstellt, dass die Bundesregierung ihren Anteil am 1,5-Grad-Limit sozusagen erreichen will, welche Beiträge da die Parteien in dem Programm ankündigen. Das war, glaube ich, das, was uns hier beschäftigt hat. Das müssen wir nochmal klarstellen. Wir haben nicht die Parteiprogramme als solche in ihrer Gänze bewertet, sondern strikt unter diesem Blickwinkel. Also ist das auch keine Wahlempfehlung, die wir an der Stelle irgendwie jemandem nahelegen wollen.
Absolut nicht, ja.
Wir sind große Fans der geheimen freien Wahl.
Generell sind wir in jeder Folge große Fans, dass wir alle Informationen bereitstellen und jeder seine eigene Entscheidung treffen kann, was er mit diesen Informationen macht.
Genau. Das finde ich auch sehr wichtig, denn wir haben ja gesehen, das ist komplex. Es ist ein komplexes Gebiet. Klimapolitik ist nicht einfach. Es geht nicht mit einer einfachen Lösung, sondern die Lösung ist immer kompliziert. Und insofern kann es gute Argumente geben, die eine oder andere Partei zu wählen.
Ja. Sagt Professor Dr. Niklas Höhne, Physiker und Experte für Klimapolitik. Herr Höhne, vielen Dank für die Informationen und fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.